Berlin mit Kind und Kegel. Kiez und Kids. Der FluxFM Familienpodcast für Berlin. Edition Reinickendorf.
Hallo, diesmal mit mir Matti Geier. Ich bin Redakteur bei FluxFM und hoste Folge 2 unseres neuen Podcasts, in dem wir schauen, wie familienfreundlich Berlins Bezirke sind. In der vorherigen Folge hat sich meine Kollegin Zora Alber bereits in Reinickendorf umgehört, mit einigen AkteurInnen gesprochen und natürlich auch mit Kids und Jugendlichen selbst. Und bevor ich hier übernehme, gibt's jetzt eine kleine Übergabe. Hallo Zora.
Hallo.
Was ist dir besonders hängen geblieben, als du in Reinickendorf unterwegs warst?
Ja, ich fand es sehr beeindruckend zu spüren, dass es von der Bezirksseite aus ganz viele AkteurInnen gibt, die wirklich sehr engagiert sind. Die hören den Kids zu, sie binden sie mit ein, sie wollen Angebote schaffen für die Kids, zum Beispiel Sport, aber auch Nachmittagsbeschäftigung, Workshops, Events zur politischen Weiterbildung. Und da wird auch ganz viel drauf geguckt, wirklich die Lebenssituation von Kindern und Familien zu berücksichtigen. Und da gibt es in Reinickendorf ja auch genug zu tun. Mhm. Dort leben zwar prozentual gesehen ja wenig Familien im Gesamt-Berlin-Vergleich, aber dafür sehr kinderreiche. Das ist eine sehr diverse Bevölkerungsstruktur. Viele Menschen mit Migrationsgeschichten. Es gibt eine große Arm-Reich-Schere. Die Familien- und Kinderarmut ist überdurchschnittlich ausgeprägt. Und natürlich auch Themen, die berlinweit eine Rolle spielen, finden sich dort. Also die Wohnsituation, Mobilität. Ein Junge hat mir zum Beispiel erzählt, wie seine Mutter seit Jahren keine Wohnung findet und er sich deshalb ein Zimmer mit seiner Schwester teilen muss, was ihn natürlich stört. Gleichzeitig nervt ihn, dass er jeden Tag 70 Minuten zur Schule braucht. Also das ist schon sehr berührend, was man da zu hören kriegt. Mhm. Apropos Berührung, du bist ja auch Urberliner, oder?
Ja.
Hattest du in der Vergangenheit schon Berührungspunkte mit Reinickendorf oder fällt dir jetzt da irgendwas so spontan ein, wenn du an den Bezirk denkst?
Tatsächlich, wenn ich an Reinickendorf denke, denke ich immer zuerst an Tegel. Also ich komme selbst aus einem anderen Kiez und war dementsprechend vor allem immer am Flughafen früher, aber auch so Alt-Tegel, Tegeler See zum Spazierengehen. Und jetzt mit meinem Sohn natürlich auch an einem Ort ab und zu, über den wir auch in dieser Folge noch ausführlich sprechen werden. Und zwar Lübars, ganz im Norden von Reinickendorf. Kennst du da den Kinderbauernhof?
Ja, tatsächlich schon. Da war ich als Kind auch öfter mit der Kita und mit dem Hort gab es Ausflüge dorthin.
Ich habe mich mit dem Hofleiter in Lübars getroffen und habe mir von ihm sagen lassen, was dieses Jahr so geplant ist in Sachen Jugendarbeit und wie die Farm nach der Corona-Zeit gerettet und quasi komplett neu aufgestellt werden musste. Außerdem spreche ich mit der Direktorin der Havelmüller-Grundschule, weil diese Schule unzählige Preise abgeräumt hat, unter anderem als beste Schule Deutschlands. Was die anders machen, das finden wir raus. Um die Zukunft Reinickendorfs geht's mit der Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung. Und los geht's gleich mit Felix Schönebeck vom Verein I Love Tegel, mit dem ich über den Kiez gesprochen habe, was besonders gut läuft und wo es Verbesserungspotenzial gibt.
Ich wünsche ganz viel Erfolg und bin mega gespannt auf deine Folge aus Reinickendorf.
Dankeschön. Dann geht's los. Den Verein I Love Tegel gibt es seit 2014, gegründet von Felix Schönebeck und einem Freund. Nicht meckern, sondern selbst machen. Das ist das Motto des Vereins. Jeder im Kiez kann sich melden, wenn zum Beispiel ein Spielplatz kaputt oder zugemüllt ist. Und der Verein hakt dann so lange bei den verantwortlichen Ämtern und PolitikerInnen nach, bis die Sache behoben wird. In der dazugehörigen Facebook-Gruppe mit 17.000 Followern können sich alle TegelerInnen austauschen. Ich wollte von Felix wissen, was in Sachen Familien- und Kinderfreundlichkeit gerade besonders gut läuft im Kiez.
Wir haben ein besonders schönes und naturnahes Angebot an Spielplätzen. Wir haben aber auch in den Kiezen echt neue Spielplätze. Also die wurden alle in den vergangenen Jahren überholt oder neu gebaut. Wir haben in Tegel Süd am Borsigdamm gerade jetzt eine Baumaßnahme, ein riesengroßer Spielplatz, der auch mit einer Bürgerbeteiligung vorab entwickelt wurde. Und das schlägt sich dann auch in der tatsächlichen Umsetzung nieder. Was zum Beispiel dazu führt, dass zum ersten Mal so wirklich gut daran gedacht wurde, dass halt nicht nur Kinder auf dem Spielplatz sind, sondern dass dazu auch Eltern oder Großeltern gehören, dass es eine Verweilmöglichkeit gibt, die dann auch überdacht wird im Sommer. Wir haben in Tegel das Kinder- und Jugendzentrum Metronom mit einem sehr engagierten Einrichtungsleiter, wo auch jeden Tag Programme ist von Kultur über Musik, auch Sportprogramme. Ich glaube manchmal, dass viele Familien gar nicht wissen, was es so für Angebote auch vom Bezirk gibt, von Vereinsseiten gibt oder auch im öffentlichen Raum gibt. Und das ist so ein bisschen das Thema, wo wir, glaube ich, noch besser werden können und müssen. Aber gerade auch unser Gespräch führt ja dazu, dass vielleicht das auf die Tagesordnung kommt.
Das klingt jetzt natürlich alles, als wäre alles tippitoppi. Gibt es irgendwelche Forderungen, die ihr als Verein I Love Tegel dennoch an den Bezirk habt?
Ja, Luft nach oben gibt es natürlich immer. Das Angebot im Winter ist überschaubar. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, wir haben in Tegel nur an einem Ort eine Einrichtung, wo Kinder unentgeltlich hingehen können. Das ist in Tegel Süd. Und da wünschte ich mir tatsächlich, dass es an einem zentralen Ort in Tegel die Möglichkeit gibt, für Kinder und Jugendliche sich aufzuhalten und da Aufsicht bestimmten Aktivitäten nachzugehen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch einen Skatepark neu in Tegel. Das geht auch auf eine Initiative eines jungen Schülers, glaube ich, zurück, der irgendwann sich mal bei mir gemeldet hatte. Ich hatte das dann so weit vermittelt, dass er beim Bezirksamt die richtigen Personen ansprechen konnte. Und irgendwann habe ich erfahren, dass tatsächlich diese Ideen umgesetzt wurden. Also jeder ist dazu eingeladen und dann kann tatsächlich daraus Realität werden.
Was ist gerade so bei euch auf der Agenda?
Wir haben seit 3 Jahren eine Kooperation mit dem Fußballverein FC Arminia Tegel und wir haben uns gegenseitig entdeckt, eigentlich zu der Zeit, als die ersten ukrainischen Kinder nach dem Beginn des Krieges zu uns kamen. Und dann habe ich mit dem FC Arminia Tegel relativ schnell eine deutsch-ukrainische Fußballmannschaft ins Leben gerufen. Und daraus ist eine Partnerschaft erwachsen, sodass ich irgendwann gesagt habe, okay, wir haben jetzt in kürzester Zeit sowas Krasses auf die Beine gestellt. Lass uns das institutionalisieren. Ich würde bei euch als Schirmherr für den Bereich Mädchen, Frauen, Jugend, Kinderfußball fungieren. Und da haben wir jetzt demnächst einen Spendenmarathon. Wir machen auch jedes Jahr eine Kinderweihnachtsfeier in diesem Kinder- und Jugendzentrum Metronom, was ich vorhin ansprach. Da gibt es dann vorgelagert einen Wünschebaum, wo die Kinder ihre Wünsche anhängen. Also es gibt so 2, 3 Highlights, die machen wir jedes Jahr. Und ich glaube, die könnten wir auch gar nicht mehr nicht machen, weil die dann wirklich fehlen würden.
Kiez und Kids. Berlin mit Kind und Kegel.
Wir bleiben in Tegel und besuchen jetzt einen ganz besonderen Ort, die Havelmüller Grundschule. Wenn es einen Star unter den Berliner Schulen gibt, dann wäre es genau diese Schule. Den von der UNESCO-Kommission und der Bertelsmann-Stiftung initiierten Jakob-Muth-Preis für inklusive Schulen hat sie gewonnen. Den Buddy-Preis gab es als Schule mit besonderem sozialen Profil. Der Helga-Mörike-Preis der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik wurde ebenfalls abgeräumt und 2022 dann der Deutsche Schulpreis als beste Schule Deutschlands. Irgendwas scheint hier also ganz besonders gut zu laufen. Und um herauszufinden, was das ist, habe ich mich mit der Schulleiterin Juli Neumann vor Ort getroffen. Ja, was macht denn Ihre Schule besser als andere, um diese ganzen Preise zu gewinnen?
Wir arbeiten jahrgangsgemischt, Klassen 1 bis 3 und 4 bis 6. Wir sind eine Schule, die Vielfalt als die Normalität ansieht. Und daher haben wir uns bewusst für die Jahrgangsmischung in den Klassen entschieden. Und wir sind auch eine inklusive Schule und haben auch ganz bewusst in jeder Klasse Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Und durch die Mischung der Jahrgänge ist es so, dass eben auch für die Kinder und Erwachsenen normal ist, dass wir verschieden sind und es gar nicht darauf geachtet wird, wer hat was aus welchem Grund, sondern jeder braucht was anderes.
Und dann lernen die Jüngeren von den Älteren vielleicht oder ja. Kümmert sich so ein bisschen umeinander?
Genau, es ist viel soziales Miteinander und voneinander lernen. Und es sind nicht immer nur die Jüngeren von den Älteren, es ist manchmal auch umgekehrt, dass die Älteren von den Jüngeren was lernen können. Und die Fachlichkeit bleibt trotzdem nicht vergessen. Wir haben täglichen Projektunterricht, wo die Kinder ganz viele Projekte mitgestalten dürfen und handlungsorientiert und fächerübergreifend arbeiten. Und wir haben Lernhäuser, wo die Kinder in kleinen Lernfamilien, sagen wir, hier zur Schule gehen und somit auch familienähnliche Strukturen vorfinden.
Wie kann ich mir das vorstellen mit den Lernhäusern? Wie oft gehen die Kinder dahin?
Es ist so, dass unsere große Schule, die eigentlich für Berliner Verhältnisse klein ist, mit 350 Kindern, haben wir durch das Lernhauskonzept oder Compartmentkonzept in 4 kleine Schulen unterteilt. Es gibt in unserer großen Schule das Forscherhaus, das Kreativhaus, das Entdeckerhaus und das Sporthaus. Und in jedem Lernhaus sind 4 Klassen, 2 Klassen 1. bis 3. Jahrgang, 2 Klassen 4. bis 6. Jahrgang. Und die Kinder werden eingeschult bei uns in der 1. Klasse und bleiben 6 Jahre in diesem Lernhaus. Und alle Erwachsenen unserer Schule werden auch einem Lernhaus zugeordnet. Und somit sind diese festen Strukturen, die die Kinder begleiten.
Können das andere Schulen auch machen oder haben sie spezielle Förderung?
Nee, also wir haben auch das, was andere Schulen auch haben. Wir haben jetzt keine besonderen Vorteile oder keine besonderen Förderungen. Ich glaube, dass wir unsere vorhandenen Ressourcen einfach anders einsetzen als andere Schulen.
Und hier im Zimmer liegt ein Hund. Was hat es damit auf sich?
Das ist unser Schulhund Malu. Mhm. Die liegt hier bei uns im Büro, weil sie meiner Stellvertreterin gehört und sie täglich hier in die Schule mit begleitet. Und sie ist ein ausgebildeter Schulhund und ist vor allen Dingen in der temporären Lerngruppe für Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten ein fester Bestandteil. Und als Vorlesehund ist sie auch tätig, denn sie kann sehr gut zuhören.
Seit 4 Jahren gibt es das Konzept der jahrgangsübergreifenden Arbeit und der Aufteilung einer großen in 4 kleinere Schulen, wobei die Planung dazu an die 20 Jahre gedauert hat. Inzwischen kommen regelmäßig andere Schulleitungen zu Besuch, um sich das Konzept an- und vielleicht sogar abzugucken. Schule ins 21. Jahrhundert zu bringen, nicht weniger hat sich die Havelmüller Grundschule auf die Fahne geschrieben und es scheint zu funktionieren.
Kiez und Kids. Berlin mit Kind und Kegel.
Auf meiner Reise durch Reinickendorf ging es auch ins Bezirksrathaus. Dort habe ich mich mit der Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, Corinna Stephan von den Grünen, getroffen und über die großen Projekte im Kiez gesprochen. Die Freifläche des ehemaligen Flughafens Tegel, das Märkische Viertel mit dem Märkischen Zentrum mittendrin und die City Foch, dem ehemaligen Wohnviertel der französischen Alliierten. Das Märkische Zentrum soll umgebaut werden. Es soll mehr Wohnraum geben, inklusive Frei- und Spielflächen. Was ist da angedacht und wie werden Familien davon profitieren?
Das Märkische Zentrum ist ja gerade sehr stark in der Diskussion, weil wir da ein großes Loch haben für diejenigen, die das gerade nicht kennen. Ursprünglich sollte dort ein klassisches Einkaufszentrum entstehen, aber die Zeiten für klassische Einkaufszentren sind gerade sehr schlecht. Deswegen hat der Investor dort eine neue Idee gehabt und hat die uns vorgestellt. Und wir haben jetzt gemeinsam sehr viel an diesem Vorhaben gearbeitet. Und es wird eine sehr große Verdichtung. Es werden eine ganze Reihe von Wohnungen entstehen. Die ganze genaue Zahl haben wir noch nicht, weil der Bauantrag liegt noch gar nicht vor. Und insofern wird es eine große Herausforderung, da auch ausreichend Grünflächen und Spielplatzflächen bereitzustellen. Wenn man sich das Märkische Viertel anguckt, denkt man ja, boah, wow, hier ist total grün. Aber tatsächlich für die Dichte der Bevölkerung ist dort relativ wenig. Und deswegen möchten wir gerne da mal jetzt ein paar neue Sachen ausprobieren und intensive Dachbegrünung ausprobieren und auch versuchen, wie es funktionieren kann, Spielflächen auf dem Dach unterzubringen, so dass es schön wird und trotzdem aber auch genutzt werden kann.
Und Stichwort Flughafen Tegel, was ist da geplant?
Also das Schumacher-Quartier zum einen, das ist das große neue Wohnviertel, was in der Nähe des Kurt-Schumacher-Platzes entstehen wird. Und das ist ja tatsächlich ein für Berliner Verhältnisse revolutionäres, neues Wohnen, was dort angedacht ist, weil es komplett autofrei sein soll. Und das heißt, es entsteht dort für Kinder ja auch mal ein ganz neuer Raum, also wo man einfach auf der Straße spielen kann, ohne Angst haben zu müssen. Aber es wird natürlich auch normale Spielplätze geben.
Der Flughafen Tempelhof ist ja gerade bei Familien super populär. Wird es auf dem ehemaligen Flughafen Tegelgelände auch so einen riesigen Park irgendwann mal geben, von dem die Familien hier profitieren werden?
Ja, die Tegeler Stadtheide, der Name steht schon fest und die Grün Berlin wird das Gelände entwickeln. Und darüber hinaus entsteht aber auch noch die Urban Tech Republic. Das ist einerseits ein Industriegebiet, wenn man es mal unsexy ausdrücken möchte. Aber was dort eben auch passieren wird, ist so eine Art Experimentierfeld, wo die ehemaligen Rollflächen genutzt werden, um neue Sachen auszuprobieren. Also autonomes Fahren, aber auch Drohnen zum Beispiel. Und wer weiß, vielleicht kann man das ja auch dann von Weitem angucken, was da auf den Rollfeldern passiert.
Das heißt, die Rollfelder werden diesmal nicht Teil vom Park werden, so zum Skaten und Fahrradfahren im Tempelhof?
Zum Teil schon, aber die sind ja sehr, sehr lang. Also da ist genau für alle Platz.
In der City Foch wird ebenfalls gebaut. Wie ist da der Stand? Da sollte ja auch eine Grundschule entstehen, was dann eingespart werden musste. Gibt es eventuell durch den Investitionsfonds demnächst Spielraum? Wissen Sie da schon mehr?
Also die City Foch ist tatsächlich sehr ärgerlich. In Berlin ist es so, wir haben das sogenannte Berliner Modell. Das heißt, Wohnbebauung ist nur dort möglich, wo wir entsprechend Schulplätze zur Verfügung stellen oder schaffen, wo wir Kita-Plätze schaffen, wo wir Spielflächen und Freiräume schaffen. Hier war die Schule ein fester Bestandteil der Planung die ganze Zeit gewesen und sie stand wirklich ganz kurz vor der Ausschreibung oder vor der Vergabe. Man hätte wirklich nur noch ein Knöpfchen drücken müssen und dann hätte diese Schule gebaut werden können. Und aber ganz kurz vor der Vergabe wurde das gestoppt. Insofern hängen wir da gerade ein klein wenig in der Luft. Wir machen erstmal nicht weiter mit dem Bebauungsplan, solange nicht klar ist, dass die Schule auch gebaut werden kann. Ansonsten in der Fosch wird es auch wunderschön werden. Die Fosch, wenn die Schulproblematik gelöst ist. Wir haben das Gelände nach allen Seiten geöffnet und es wird auch eine neue Wegeverbindung rüber zum Steinbergpark geben, also viel Platz zum Spielen. Und auch entlang des Grabens, der dort verläuft, wird eine neue Parkfläche entstehen. Dort wird auch ein schöner Spielplatz gebaut durch die Beamer. Und auch eine Kita wird dort entstehen.
Kiez und Kids. Berlin mit Kind und Kegel.
Als letztes geht es zu einem der bekanntesten Orte für Kids und Jugendliche in Reinickendorf, ganz in den Norden, nach Lübars. Da ist es schon ziemlich dörflich und fast schon Brandenburg. Hier ist die alte Fasanerie, deren Geschichte bereits 1740 unter Friedrich dem Großen beginnt. Aber erst in den 1970ern übernimmt das Bezirksamt Reinickendorf das Gelände, um damit zu Mauerzeiten Westberliner Kindern einen ländlichen Bauernhof bieten zu können. Seitdem ist er über die Bezirksgrenzen hinweg bekannt und beliebt.
Ja, ich liebe die Naturnähe hier einfach an diesem Ort. Dass man schnell draußen ist und dass man hier auch mit vielen tollen Leuten in Begegnung kommen kann, hier auf der alten Fasanerie. Es ist ein Ort für Jung und Alt einfach.
Wir haben viele Angebote, wo man hier basteln kann. Man kann sich die Tiere anschauen. Es ist einfach ein schöner Ort, an dem man sich so ein bisschen ausleben kann.
Ich finde das Fußballfeld toll. Ich finde gut, dass man hier einfach Volleyball auf dem Hof spielen kann.
Es ist sehr schön hier.
Seit 2014 ist das Elisabeth-Stift Trägerin der alten Fasanerie und seit 4 Jahren ist Jonathan Stahlberg Hofleiter. Der Wahlberliner kommt ursprünglich aus Hamburg und hat den Hof zu Corona-Zeiten übernommen, als er kurz vor dem Ausstand. Ich habe mich mit ihm in der Fasanerie getroffen und er hat mir erzählt, was sich seit der Pandemie alles getan hat.
Vor 4 Jahren kann man sich das so vorstellen, dass es ein bisschen alles sehr heruntergekommen war. Da haben wir jetzt praktisch Hand angelegt, mehr Grün, mehr Landwirtschaft wieder, hier und da mal eine Fassade lasiert. Also wir haben praktisch renoviert, saniert und die Landwirtschaft wieder ein bisschen in Schuss gebracht. Und es waren hier keine Tiere mehr da. Alle Tiere wurden abgegeben, weil die Finanzen konnten wir nicht mehr stemmen als sozialer Träger und es gab keine öffentliche Förderung. Und dann haben wir gesagt, aber Tiere gehören auf so einem alten Gutshof dazu und müssen wieder dabei sein. Und dann haben wir eine Annonce oder sag ich mal, kann man auch sagen, etwas geschaltet in der Zeitung, aber auch bei Social Media, dass die Nachbarn hier gerne die Tiere halten können und wir stellen das Gehege. Und seitdem haben wir wieder Alpakas auf dem Hof, Pferde, Meerschweinchen, ein Fasan, Hühner und dazu haben wir noch einige soziale Angebote wieder etabliert, wie zum Beispiel, dass wir so einen Elternkindgarten ins Leben gerufen haben oder am Wochenende jetzt Angebote für Kinder und Familien etabliert haben oder auch Indoor-Spielplätze im Winter. Also wir haben hier und da ein paar Schrauben gedreht, dass hier wieder ein bisschen mehr los ist.
Super wichtig ist die Fasanerie vor allem für AnwohnerInnen des Märkischen Viertels. Aber auch aus ganz Reinickendorf und über die Bezirksgrenzen hinweg kommen Gäste, Kitagruppen, Schulklassen und Familien. Denn hier wird einiges geboten.
Wir haben sowohl wöchentliche Angebote als auch immer unregelmäßige Veranstaltungen am Wochenende. Also wenn wir bei den wöchentlichen Angeboten anfangen, ist es so, wir haben, glaube ich, aktuell so 10 oder 11 Angebote an verschiedenen Tagen. Da geht's los, dass wir dienstags immer Töpfern haben, Strickcafé und eine Fahrradwerkstatt. Dann haben wir eine Holzwerkstatt oder ein Begegnungscafé und dann auch den Mädchentreff oder auch der Jugendtreff am Freitag und Farmzeit. Und Farmzeit bedeutet, wir haben immer von 12 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntags, immer ein buntes Programm für die Familie. Für Kinder bis 14 Jahren, die Eltern können dazukommen. Manchmal macht man Minzzucker, manchmal macht man Kräutersalz, manchmal bastelt man. Und das ist in der Schulzeit und in den Ferien haben wir dann Feriencamps. Da setzen dann übrigens, das ist eine Info, da setzen dann alle wöchentlichen Angebote aus, weil wir dann Feriencamps haben. Und sonst haben wir für Familien natürlich auch die unregelmäßigen Veranstaltungen wie Flohmärkte, wir haben Osterfest, wir haben Weihnachtsmärkte, Erntedankfest oder Fete de la Musik. Also da haben wir im Jahr ungefähr 13, 14 Veranstaltungen, wo Familien auch hier kommen können am Wochenende und mit uns verschiedene Festlichkeiten feiern.
Damit die Fasanerie auch zukünftig für Kinder und Erwachsene da ist, kann jeder den Ort unterstützen.
Wir sind Non-Profit und arbeiten gemeinnützig, also der Gewinn geht in keine private Tasche, sondern der Gewinn von all den Vermietungen und gastronomischen Sachen wird reinvestiert in die sozialen Angebote des Hofes. Also damit könnt ihr uns was Gutes tun, indem ihr das annimmt, diese Angebote. Aber auch, wenn ihr spenden wollt, können wir Better Place, haben wir eine Better Place-Seite, da kann man unsere Arbeit hier unterstützen. Oder auch, wenn ihr ehrenamtlich arbeiten wollt. Wir haben im Garten, aber auch bei Hoffesten und bei paarsozialen Angeboten immer wieder Möglichkeiten, wo man sich ehrenamtlich aktivieren kann. Oder in der Landwirtschaft, da haben wir immer viel zu tun.
Kiez und Kids. Berlin mit Kind und Kegel.
Das war's mit unserer Reise durch Tegel, das Märkische Viertel, Lübars und ganz Reinickendorf. In der nächsten Folge übernimmt dann meine Kollegin Jola Jordans. Unter anderem macht sie eine Tour durch den Bezirk mit einem Streetworker, der mit Jugendlichen zusammenarbeitet. Und sie besucht das queere Radio im Jugendzentrum. Ihr seid aus Reinickendorf und habt eine Meinung zur Folge? Schreibt uns gern oder schickt eine Sprachnachricht über fluxfm.de. Und folgt uns auf Instagram, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Kiez und Kids. Der FluxFM Familienpodcast für Berlin. Freundlich unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.
Redaktionsleitung Katja Berg. Sounddesign Sebastian Mösch und Tobias Engel. Redaktion, Produktion und Moderation Matti Geier, also ich. Danke fürs Zuhören.